Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des Felgendreh und Friends Podcasts, und zwar Metro Logistics. Wenn ihr einen Logistikpartner sucht, der mehr kann als nur lagern und liefern, dann seid ihr bei Metro Logistics genau richtig. Denn Metro Logistics ist Experte, wenn es um anspruchsvolle Handels- und Lebensmittellogistik geht. Metro Logistics hat schließlich jahrzehntelange Erfahrung mit komplexen Anforderungen entlang der Supply Chain. Und Lebensmittellogistik war schon immer Teil der DNA des Unternehmens. Wenn ihr Bedarf habt, stehen euch über 400.000 Quadratmeter Lagerfläche in 7 eigenen Logistikzentren zur Verfügung, sowohl für saisonale Spitzen als auch für langfristige Szenarien. Letztlich kann euch Metro Logistics eine maßgeschneiderte Lösung bieten, egal ob E-Commerce Fulfillment, Kontraktlogistik oder Value-Added Services. Es können ganz individuelle Konzepte entwickelt werden, die genau zu eurem Geschäftsmodell passen. Und moderne IT-Strukturen sorgen für maximale Transparenz und Effizienz. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen auf www.metro-logistics.de www.metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Friend Erik ist mit dabei. Erik Wirsing sitzt neben mir und wir schauen in die hoffnungsvollen Gesichter und die erwartungsvollen Gesichter von Pi mal Daumen 20 Leuten hier in Frankfurt. Heimspiel für Erik. Wir sind mal wieder in Frankfurt, nachdem wir schon einmal hier waren, und freuen uns wieder auf eine super, super spannende Runde mit Logistik- und Supply Chain-Verantwortlichen aus ganz unterschiedlichen Branchen, so wie wir es immer machen. Aber heute sind wir sehr, sehr pharmalastig, worüber ich eigentlich ganz froh bin, weil die Pharma, Logistik und Supply Chain Leute tauchen gar nicht so häufig auf. Sei denn, es ist so ein spezialisiertes Branchen-Event, da sieht man euch mal. Aber in so einem branchenübergreifenden Event wie heute bin ich mal gespannt darauf, was ihr so preisgebt. Wir werden heute eine kleine Diskussionsrunde machen. Erstmal Erik und ich fangen so ein bisschen an. Ich habe mir schon so ein paar Dinge bereitgelegt. Dann kann ich Erik endlich mal grillen heute.
Oh Gott.
Und dann hoffentlich mit euch ein bisschen so in die Diskussion einsteigen. Für alle die Erik nicht kennen sollen, Erik hat viele, viele Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen, ja, übertrieben, aber bei DB Schenker sich gekümmert um Innovation in der Logistik. Alles, was mit Innovationen, neuen Technologien, Startups und so zu tun hatte, das ist dein Steckenpferd lange Zeit gewesen. Das ist auch noch das, was dich heute beschäftigt. Das heißt, da will ich dich heute ein bisschen mal aus der Reserve locken und so ein paar Dinge entlocken, die mit Innovationen zu tun haben. Denn ich glaube, alle schauen auf das Thema Innovation, überlegen sich, was man in der Logistik und Supply Chain in der Zukunft machen muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Auch in der Pharmaindustrie. Und ich habe eben ein kleines interessantes Vorgespräch gehabt mit einem, der hier im Raum sitzt, wo ich das einfach sofort thematisiert habe, wo ich gesagt habe, es gibt einige Branchen, die sind im Bereich Logistik und Supply Chain viel, viel weiter. Liegt daran, dass der Druck häufig in der Pharmabranche nicht so wirklich da war. Da konnte man vielleicht Geld einsparen, aber es war jetzt nicht so wichtig. Die Margen waren da und der Druck war nicht so groß wie in vielen anderen Branchen. Von daher bin ich mal gespannt, wie darauf zu reagieren ist. Aber Erik, lass uns mal irgendwie einsteigen und erklär du mir mal ganz unbefangen jetzt in deiner neuen Brille, neuen Sicht, was läuft bei der Digitalisierung im Bereich Logistik, Supply Chain eigentlich alles falsch?
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir heute?
Es ist eine lange Liste, aber versuch mal zusammenfassen, was, wenn du es so zusammendampfen kannst, bei uns hier in Deutschland, vielleicht international auch mal gesehen, aber bei uns hier in Deutschland, was ist, was dir immer wieder auffällt, wenn Leute über das Thema Digitalisierung sprechen in unserem Bereich, was läuft da schief?
Okay, erstmal schön, wieder hier zu sein. Auch freue mich auch hier in dieser Runde mal zu sein. Und wie du gerade sagst, Heimspiel. Ich habe von Tür zu Tür irgendwie 40 Minuten gebraucht. Also das war wirklich nah dran. Und umso schöner, den Abend heute hier mal mit euch zu genießen.
Sehr gerne.
Thema Digitalisierung in der Logistik. Ja, ich habe da auch schon, glaube ich, ziemlich viel gesehen oder auch ziemlich viel nicht gesehen. Und ich glaube, manchmal ist das Thema auch sehr schnell eine Plattitüde. Das ist genauso wie, was du sagtest, ich war für Innovation zuständig. Und auch Innovation ist ja so
Catchphrase.
Ja, das nimmt man gerne mal so mit. Als schönes, nettes Wort, hört sich toll an. Auf jeder Marketingbroschüre muss irgendwo Innovation stehen. Genauso muss natürlich draufstehen, wir machen Digitalisierung und wir sind natürlich immer vorne damit dabei. Aber wenn man da ein bisschen reingeht, warum, wieso, weshalb, dann wird es natürlich schon schwer. Fängt damit an, dass manche einfach irgendwo was gelesen haben. Ein schönes Beispiel war vielleicht, wir haben vor vielen Jahren, hatten wir einen guten Kunden aus dem Kölner Raum, der sagte, hat uns dann eingeladen und sagte, ich habe jetzt in der Presse überall RFID gelesen. Da war irgendwie RFID und jeder macht jetzt irgendwie RFID. Und irgendwie ganz viele Awards wurden jetzt schon gewonnen mit RFID-Projekten. Ich habe das bei mir im Unternehmen jetzt auch schon besprochen. Wir wollen jetzt unbedingt ein RFID-Projekt machen. Ich habe auch schon Budget zurückgestellt. Was ist denn das eigentlich? Mhm. Also fängt dann viel so im Thema Verständnis.
Also der Klassiker, du fängst von der Technologie an, von der du gehört hast.
Exakt.
Und sei das ist genau KI, ein sei es Cloud, sei es RFID.
Exakt.
Okay.
Und das ist ein
großes Thema. Und wo passt das so Schuhhorning rein?
Exakt. Sozusagen. Das ist auch das Thema, genau. KI, schönstes Beispiel, auch Automatisierung. Wir haben dann Buzzword gehört und versuchen jetzt das irgendwie, machen das doch alle, irgendwie reden doch irgendwie alle davon. Jeder, welche Zeitung aufschlagt, steht das jeden Tag irgendwas drin. Jetzt müssen wir doch da irgendwie mit dabei sein. Und was tun wir jetzt eigentlich konkret? Aber die wenigsten beschäftigen sich halt mit dem Thema Problem, mit dem Thema Sorgen, Ängste, Nöte, mit dem Thema, wo kommen wir eigentlich her? Was brauchen wir eigentlich? Ist KI die Lösung? Ist jetzt das Thema RFID, um bei dem Beispiel zu bleiben, hilft mir das überhaupt? Und wenn ja, wofür, wozu und wozu auch nicht? Und dieses Thema, wir sehen eine Technologie und versuchen, also immer wenn ich so einen Hammer habe, sehe ich überall nur Nägel. Mhm. Genau das gleiche Problem ist, aber vielleicht brauche ich gar keinen Hammer, sondern auch eine Zange, um erstmal Sachen irgendwo Nägel rauszuziehen und was Neues zu machen. Und viele glauben halt auch, wenn ich jetzt irgendwie an Digitalisierung glaube oder auch Automatisierung oder Autonomisierung, was ja dann nochmal die nächste Stufe ist, dass wir einfach von so wie es jetzt heute ist, gehen wir jetzt morgen auf autonom. Morgen wird jetzt alles autonom, weil es gibt jetzt überall die Robotik und KI-Systeme, wir können jetzt auf autonom. Das ist aber halt leider... Viele glauben, wir springen einfach von hier auf nach ganz oben zum Thema autonom. Viele haben aber das Thema, die Grundlagen fehlen ganz schlichtweg. Also wir haben, viele Daten sind digital gar nicht erfasst. Wenn sie erfasst sind, sind sie struppelig erfasst. Wir haben Master Data Management, Stammdatenthema, wird alle von euch schon mal gehört haben. Das ist ein super GAU in Tüten. Jeder versteht das auch ein bisschen anders. Und wenn du aber da auch keine klaren Verantwortlichkeiten hast, also erstmal die Daten, was für Daten brauche ich überhaupt? Wie bringe ich sie auf einen PC? Um sie mal rein digital zu erfassen. Wie standardisiere ich sie? Wie mache ich, gebe ich dann den ganzen Sachen eine Transparenz? Erst wenn ich eine Transparenz über meine Daten habe, dann kann ich sie optimieren. Und wenn ich sie optimiert habe, dann kann ich sie automatisieren und dann kann ich sie irgendwann mal autonomisieren. Und das ist so eine schöne, leider so eine Treppe. Und leider kostet jede dieser Stufen kostet Zeit, Geld, Nerv und verdammt viel Zeit und verdammt viel Geld und verdammt noch mehr Nerven. Und es muss natürlich deiner Geschäftsführung oder deinen Vorständen auch erklären, dass du von da ganz unten nicht nach da ganz oben einfach mal da hochspringen kannst, sondern nein, du musst halt leider jede Stufe dieser Treppe einzeln gehen und das auch durchhalten. Weil wenn ich sage, ich möchte am Ende ein autonomes oder ein automatisiertes Konzept, ich möchte Automatisierung in meinen Lagerbeständen haben, ich möchte eine Visibilität, ich möchte Optimierung haben, ich möchte KI möglichst effizient nutzen, fängt das immer damit an, dass ich Daten standardisiere, strukturiere, zusammenbringe und dann kann ich entsprechend erst optimieren. Aber wenn ich sage, ich habe hier so ein bisschen was da und ein bisschen was da und den Rest macht jetzt die KI, die macht bestimmt irgendwas. Aber ob das dann das Richtige für meine Themen, für mein System ist, das wird dann genau das Komplizierte. Und deswegen fängt es immer an, zusammenbringen, Verantwortlichkeiten, glaube ich, auch definieren in dem Unternehmen. Auch das ist halt so ein Thema, weil wo kommen die Daten eigentlich auf? Wo archiviere ich die Daten? Wer hat auf die Daten Zugriff? Wer ist für die Datensauberkeit verantwortlich? Und im Endeffekt ist es auch ein vielen Schulungsthema und ein Sensibilisierungsthema aller Mitarbeiter. Weil im Endeffekt sind wir alle Mitarbeiter eines Unternehmens und verursachen Daten, erzeugen Daten, generieren Daten, erheben Daten. Und wenn wir das nicht gut machen in einer ordentlichen Qualität, mit einer ordentlichen Nachhaltigkeit oder auch dranbleiben, weil das ist halt auch so ein Ding, ich kann nicht heute sagen, morgen ist alles digital und dann läuft's ja. Ja, nee, da musst du halt auch leider Atem beweisen und wirklich lange an dem Thema dranbleiben. Und deswegen am Anfang kostet das halt auch Geld. Und das muss ein Unternehmen halt auch bereit sein zu gehen, dass das jetzt Geld kostet, bevor ich Geld sparen kann. Wenn ich aber gleich sage, morgen machen wir jetzt alles mit KI-Systemen und Chatbots oder irgendwelchen autonomen AI-Agents, klappt halt leider nicht so ohne weiteres.
Jetzt hast du hier Logistik und Supply Chain Verantwortliche von Industrie- und Handelsunternehmen. Mhm. Du hast jetzt keine Logistikdienstleister, deren Kernkompetenz ja Logistik ist. Klar. Und wo die Kernkompetenz im Zweifel auch noch ist, die Digitalisierung von der Logistik. So, im Industrieunternehmen oder im Handelsunternehmen ist das noch mal eine Randfrage, weil sozusagen Logistik Supply Chain nur ein Bereich ist und nicht die Core-Kompetenz des Unternehmens im Zweifel. Fällt da das Thema Digitalisieren noch mal weiter runter und muss man da anders mit dem Thema umgehen, als ihr das beispielsweise im großen Logistikkonzern gemacht habt?
Ja, glaube ich schon, obwohl ich jetzt nicht alle Unternehmen, die jetzt hier sind, aus dem Detail schon auch kenne. Aber Pharma haben wir jetzt vorhin schon gesagt, ist ja viel Pharma heute vertreten. Pharma ist natürlich auch ein Thema, da geht es ja um Temperatur, da geht es um Luftfeuchte, da geht es um Schock, Vibrationen, G-Kräfte, Neigungen, was auch immer sensorisch auch noch irgendwo erhoben werden kann. Und gleichzeitig sind die Logistiker meistens halt nicht das Top-Management. Ich weiß auch gar nicht, wie viel bei euch irgendwo die Logistik im Unternehmen dann mal irgendwann zum Vorstandsvorsitzenden oder zum CEO oder in die Geschäftsführung aufgestiegen sind. Die Logistiker sind
ein paar Kandidaten heute, die das noch
deswegen vorhaben. Sind die alle wahrscheinlich hier. Aber es gibt haben wir das ja auch schon ein paar Mal diskutiert, immer wieder bemerkenswert, dass die Logistiker es selten nach ganz oben schaffen. Das ist immer so zweite Ebene, dritte Ebene.
Die ein paar prominente Beispiele.
Ein paar gibt's, aber ja, sie sind dann sehr...
Zu wenig.
Sehr zu wenig, genau. Es zeigt aber auch ein bisschen der Stellenwert. Die Logistiker sind meistens so die Alleskönner, sag ich mal. Das sind ja viel so die stressresistenten Menschen, die sehr, sehr viele Bälle gleichzeitig jonglieren und in der Luft irgendwie haben. Das gibt bei vielen anderen Branchen oder bei anderen Jobprofilen gibt es so klassisch das und klassisch das. Und Logistiker sind ja so auch beim Improvisieren. Und viel auch beim Thema Netzwerken. Jetzt mal jetzt ganz klischeehaft gesagt, vielleicht muss man umso höher, braucht man umso weniger Netzwerk, sondern da musst du mir angeben oder vorgeben. Und die Logistiker sind immer so, wir versuchen alle irgendwie mitzunehmen. Und das ist vielleicht nicht die Charaktereigenschaft, die man dann für gewisse andere Jobtitel und Profile auch braucht.
Ja, jetzt schaust du ja oder hast lange Zeit auf Unternehmensseite mit einer anderen Brille drauf geschaut. Was mich interessieren würde, ist, du hast viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Startups. Wenn es um neue Technologien geht, dann braucht man häufig die Expertise und das Know-how und die Innovationskraft von jungen Startups. Wie schätzt du die Kompetenzen ein auf Seiten von Industrie- und Handelsseite, mit solchen Startups zusammenzuarbeiten? Oder ist es eher so eine Situation, wo sich die wiederum auf Logistikdienstleister verlassen, dass die im Zweifel mit den richtigen Technologiedienstleistern und Partnern zusammenarbeiten? Muss ich direkt arbeiten? Muss ich diese Kompetenz bei mir direkt im Unternehmen aufbauen? Oder über einen zweiten Weg sozusagen, über einen Umweg über den Logistikdienstleister? Weißt du, was ich sagen will?
Ja, ich glaube so halb.
Okay.
Aber Zusammenarbeit mit Startups kann ich jedem nur empfehlen. Gleichzeitig gibt es natürlich da auch, von 100 Startups werden irgendwie 5 irgendwie überleben und wirklich erfolgreich sein. Nichtsdestotrotz, auch die Zusammenarbeit mit Startups fördert natürlich auch eine Art der Kultur in einem Unternehmen. Und auch da zum Beispiel mit dem Logistikdienstleister zusammen ein Startup und dem Kunden zu verproben, zu testen, das kann recht wertstiftend und auch wertbringend sein. Weil man natürlich auch viele Sorgen, Ängste, Nöte von so einem Startup dann praktisch lernt, die mal eine grüne Wiese oder Spielwiese brauchen, um zu vertesten. Wenn ich da jetzt einen Pharmakunden, um jetzt mal bei heute hier ein Beispiel zu nehmen, Pharmakunden habe, den Logistikdienstleister und das Startup und in diesem Dreiergestirn entsprechend gemeinsam auftrete, kann das richtig interessant werden. Gleichzeitig muss man aber auch so offen sein, das kann auch scheitern. Das kann genauso halt nach hinten losgehen. Aber deswegen diese Offenheit zu haben, das zu tun, gleichzeitig ist das für, was wir auch viel gelernt haben, wo wir mit Startups gearbeitet haben, du musst oft auch deinen eigenen Mitarbeitern mal zeigen, dass dein Unternehmen bereit ist, mit solchen jungen Firmen, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da muss nicht jedes Ding funktionieren, aber allein für den Betriebsfrieden, für das Betriebsklima ist es gut, dass die Mitarbeiter auch sehen, dass das im Unternehmen gewollt ist, dass das sowas tut. Und wenn man dann noch übergreift mit dem Kunden zusammenarbeitet, also Kunden, Startup und man selbst, ist das fürs Klima und natürlich hoffentlich auch fürs Ergebnis ein richtig mehrwertbringendes Thema. Und auch da fängt es immer wieder damit an, wenn ich mit einem Startup rede, warum gibt es das Startup? Also die erste Frage, die ich immer einem Startup stelle, ist, warum gibt es euch eigentlich? Und was muss ich für ein Thema haben, dass ich euch anrufe? Und allein mit der Frage sind schon viele immer so, ja, wir haben da halt so RFID, wir haben da halt eine lustige AI, schreiben jetzt ja alle Startups drauf, also AI haben die jetzt ja alle. Aber wenn man tiefer reingeht, wird es dann meistens schon ein bisschen ganz anders. Aber auch hier geht es immer wieder los. Ein Startup ist nett und auch wir haben viel damals probiert. Wir haben ein Startup gesehen, haben dann immer versucht, was mache ich mit dem Startup? Das ist eine total geile Lösung, eine total geniale Technologie und haben dann versucht, eine Heimat dafür zu finden irgendwie im Unternehmen. Da kannst du mal Glück haben, aber da würde ich mal sagen, so von 100 Startups, die wir so in unsere Firma reingebracht haben, haben wir vielleicht für 2, 3 den richtigen, richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Menge, die 7R der Logistik, kennt ihr alle, aber genau das richtige Startup, man kann mal Glück haben. Andersrum ist eigentlich viel genialer und das ist genau das, wo ich immer sage, was du vorhin auch schon angedeutet hast, dann lass uns doch erstmal das Problem verstehen. Das heißt, wir haben das irgendwann mal gedreht von so einem Push-Prinzip, also wir drücken ein Startup ins Unternehmen oder eine Technologie ins Unternehmen. Vergesst das, wir haben das eher zum Pull. Pull heißt mal erstmal verstehen, was habe ich für Sorgen, Probleme, Optimierungsmöglichkeiten. Und wenn ich genau, und da muss ich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren, was ist das Thema, was ist das Problem? Wir haben das dann so Pain-Point-Analysen genannt. Und wenn ich genau verstanden habe, was das Problem ist, dann gezielt ein Startup suchen. Weil wenn ich dann ein Startup finde oder eine Technologie finde, die mir dieses Problem erledigt oder verbessert, dann habe ich auch im Unternehmen ganz schnell einen Ansatzmöglichpunkt, das zu testen und dann auch größer zu machen. Schenker ist ein Riesenladen, viele andere sind auch ein Riesenladen, da findest du immer irgendeinen, der irgendwas mal mit testet. Wo so ein Pilot, wir testen mal eine Technologie, wir testen mal ein Startup, wir testen mal irgendwie sowas Neues, was da gerade irgendwo war, da findest du immer irgendeinen. Aber das Problem ist ja dann, wenn der Pilot erfolgreich war, und dann geht es eigentlich erst los, weil wie kriege ich es jetzt skaliert, wie kriege ich es jetzt groß? Und wenn das dann nicht auf ein Problem einzahlt, kriegst du es nie groß. Nur wenn es wirklich etwas verbessert, wenn aus 1 plus 1 mindestens mal 3 wird, dann bekommst du es auch groß gemacht. Und das ist aber auch noch so ein Thema, wir Deutsche, und du hast ganz am Anfang gefragt, was läuft alles falsch? Wir erhoffen, dass jeder Pilot, den wir machen, der muss erfolgreich sein. Jedes Digitalisierungsprojekt muss gerechnet auf die 5. Nachkommastelle irgendwie kalkulierbar sein. Wir haben wenig Bauchgefühl, wenig Zutrauen. Wir haben halt immer dieses Overengineering, das können wir Deutschen saugut. Also deswegen, viele Technologie-Startups versuchen es in Deutschland, weil die natürlich immer ganz klar wissen, wenn es in Deutschland funktioniert, dann der Rest der Welt ist dann easy peasy, dann kriege ich es da auch hin, weil das ist immer so ein Gütesiegel, wenn es in Deutschland funktioniert, auch zum Thema Cybersecurity und Datenschutz, dann haben wir das alles schon mal gut. Aber gleichzeitig sind das Riesenhürden, um was Neues an den Start zu bringen.
Ich will nochmal wieder zurück zu dieser Sicht von den Leuten, die hier sitzen. Deren Kernkompetenz ist Logistik und die Abteilungen sind jetzt nicht riesengroß. Die haben jetzt auch im Zweifel keine Innovationseinheit, also kein Team innerhalb von ihren Teams, die sich aktiv um Innovationen kümmern können. Mhm. Wie geht man mit so einer Situation um? Vielleicht gibt es auch gute Beispiele. Vielleicht kann ich mir von euch nochmal beschreiben, wie ihr eigentlich damit umgeht. Geht ihr beispielsweise an eure existierenden Dienstleister, Logistikdienstleister und sagt, könnt ihr uns in so einer Dreierbeziehung, wie Erik sie gerade beschreibt, mal irgendwie in so eine Technologie mit reinbringen? Oder geht ihr auch direkt an Startups ran? Und wie macht ihr das? Habt ihr da genug Ressourcen? Vielleicht magst du schildern, wie ihr da rangeht. Seid ihr schon so weit, dass ihr ein Team aufstellt und sagt, lass uns proaktiv mal im nächsten Jahr gucken, wir haben folgende Pain Points. Und dieses Team ist jetzt dedicated dazu, mal reinzugehen und zu gucken, was es da für Startup-Anbieter gibt für Technologien.
Ich würde jetzt mal für mich sprechen. Also ich bin bei Stada und leite die Supply Chain für Deutschland. Und da gehört auch der Kundenservice zum Beispiel zu. Und da haben wir einen Dienstleister auch und den habe ich jetzt bewusst ausgesucht und wir hatten bewusst in dem im Pitch, im RFP auch drin, hey, wie nutzt ihr denn zum Beispiel neue Technologien, was macht ihr mit AI, was sind denn eure Partner und eure Dienstleister, die ihr mit reinzieht?
Sehr gut.
Und die hatten auch eine wunderbare Technology Roadmap aufgemalt und haben es Invest nachgewiesen und auch uns das alles erklärt. Und jetzt ist es so, ja, jetzt sind wir live mit denen, jetzt challengen wir die auch. Ja? Das, was ihr euch gezeigt habt, passiert ist gerade. Wo sehen wir die Benefits? Könnt ihr das quantifizieren für uns? Was haben wir eigentlich davon, von euren Partnern? Und ich frage die auch ganz offensiv, wenn ich Themen habe, wie macht ihr es eigentlich? Oder was habt ihr für einen Rat? Und die beraten auch, ja, die sind da offen. Es ist sehr partnerschaftlich. Ist gut.
Gibt es eine Bestrebung oder Tendenz, so eine Kompetenz bei euch reinzuholen, dass ihr irgendwie gesetzt den Fall...
Ich muss mich weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon machen oder nicht irgendwo. Logistik, also Supply Chain, da versuchen wir uns gerade selbst und sprechen auch dem einen oder anderen Dienstleister und das kommt bei mir zustande, wenn ich jetzt auf ein Symposium gehe, auf eine Konferenz gehe, man kommt ins Gespräch oder vielleicht ergibt sich das heute auch hier, wenn wir mal sehen, was ihr so treibt, so aber hemdsärmlich in Anführungsstrichen aus meiner Sicht. Ja.
Ist es, ist überhaupt eine Vorgabe dann von dir, wenn du praktisch Ausschreibungen machst, dass der Logistikdienstleister auch innovative Lösungen bietet oder sagst du, nee, du bietest bitte an, Transport von A nach B mit Tonnagevolumen, was auch immer, also Standard-Logistikgeschäft oder ist das so das Quäntchen Unterscheidungsmerkmal von, weil im Endeffekt ist ja Logistiker sind ja Substitute, kannst du relativ einfach austauschen. Jetzt über das Thema Innovation, Neuerungen, Technologien, Lernen könnte man variieren. Aber ist das überhaupt ein Thema, was ihr sucht? Oder sucht ihr lieber eher selbst?
Teils, teils. Wie gesagt, also in dem RFP, was ich da jetzt letztes Jahr rausgegeben habe, haben wir es mit reingeschrieben. Da wollten wir es wissen.
Also war explizit gefordert, sagt er.
Genau.
War Teil der Ausschreibung.
Und wie offen seid ihr dann mit dem, was dann da kommt? Also ist das eher für euch eine Wissensbeschaffung? Oder sagst du, ne, dann wollen wir das auch genau wissen, dass das auch getan wird?
Wir wollen das schon genau wissen. Am Ende haben wir auch was davon, hoffe ich, ja.
Okay. Also das ist aber jetzt klar der Ansatz. Also ich hab einen Logistikdienstleister und ich suche den basierend darauf auf, wie affin der ist in Bezug auf neue Technologien, wie er integriert. Das ist eine Voraussetzung für eine Zusammenarbeit.
Okay. Mhm. Und geht das bei euch in der Firma dann noch weiter oder bleibt das dann rein im Supply Chain Management?
Keine Ahnung.
Das ist eine sehr, sehr...
Nein, bestimmt. Also ich kann jetzt nur für den deutschen Markt sprechen. Ja, wir sind klar, hänge ich irgendwo auch in der globalen Supply Chain dran und sicherlich haben wir da auch Innovatoren, kleine Center of Excellence, die es da gibt, die beschäftigen sich da noch deutlich mehr mit Innovation, als ich das in meinem Shop tue. Und von da kommen auch viele Impulse, logisch. Ja, also gibt es, machen wir auch.
Gibt es Beispiele hier von den Anwesenden von Situationen, wo ihr direkt, also ohne diesen Logistikdienstleisterpartner direkt an Startups, an Innovationen, an Technologien rangeht, auch in der Voraussicht, dass ihr diese Expertise auch ins eigene Unternehmen bringen wollt und sozusagen nicht verliert, wenn der Logistikdienstleister nicht mehr der Dienstleister der Wahl ist. Gibt es da Beispiele? Wie geht ihr da ran? Christine?
Ja, ich bin von der Firma Rital. Wir stellen Schaltschränke und IT-Racks und allerhand Stromversorgungsteile her. Ich habe eine eigene kleine Abteilung mit 3-3,5 Mann, die kümmern sich um Innovationen. Aber die machen meistens Folgendes. Also entweder machen wir das mit unseren großen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die ganz großen wie DHL, K&N und auch jetzt Blue Yonder oder auch SAP. Aber wenn es wirklich um so tricky Sachen ging, wäre beliebt ist bei uns das Fraunhofer-Institut. Ja. Dann haben wir relativ viele Kontakte und dann sind auch immer so kleine Einheiten dabei. Und was wir auch gerne machen, wir beauftragen gerne kleine Consulting-Firmen, frisch gegründete. Okay. Wir haben eine, die sitzt in der Nähe von Köln, die hat sich um das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik hervorgetan. Und die haben wirklich tolle Arbeit geleistet für uns, um das Thema einfach mal aufzuschichten. Also was heißt Nachhaltigkeit? Wie können wir, wenn wir müssen ja alle diesen neuen Nachhaltigkeitsbericht ab diesem Jahr im Geschäft die Nachhaltigkeitswerte ausweisen. Und das Thema Transportation Nachhaltigkeit ist natürlich ein großer Punkt für eine produzierende Firma, so oder so. Also wir nutzen junge Consultants, vielleicht sind es auch diese Start-ups, von denen ihr sprecht. Es darf halt auch nicht so chaotisch sein. Wir sind halt schon ein etwas konservativerer Laden, sage ich jetzt vorsichtig. Und wir haben einfach, wir brauchen auch einen Bezug zu den Leuten, das muss ich dazu sagen. Es muss auch ein bisschen auf Augenhöhe sein.
Spannend, ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, wir besuchen explizit neue, frische Beratungsfirmen, die sich gerade gegründet haben. Das ist ein interessanter Ansatz, finde
ich
spannend.
Ja, ich meine, wir können auch PwC und McKinsey und Accenture, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber also abzählen jetzt von den Kosten her, aber ich weiß nicht, ob die Innovation da wirklich so viel größer ist.
Du meinst, die Kleinen sind noch hungrig und haben vielleicht noch ein bisschen mehr
Dynamik? Ja, sind halt auch auf jeden Fall IT-affiner, ist unser Eindruck.
Und sehr individuell auf eure Case.
Ja, genau.
Und preiswerter, habe ich gehört.
Genau.
Kann sein.
Weitere interessante Beispiele, also gerade in diesen, das interessiert mich sehr, ne? Also wie man neue Innovationen an den Start bringt, Expertise im eigenen Haus, kann auch sein, dass ihr selber irgendwie was entwickelt. Gibt es auch Unternehmen, ich komme immer wieder auf die Story von Picnic zurück.
Oh ja.
Die alles intern selber machen, die alles programmieren von A bis Z, die also gar nichts nach außen geben. Das ist natürlich ein Extremfall. Habt ihr eine ganz andere Branche. Bei euch ist der Kostendruck ein bisschen anders. Ist der Innovationsdruck bei euch höher als in der Pharmabranche? Die kennst du jetzt wahrscheinlich im Detail, aber wie sieht es denn bei euch aus? Verlasst ihr euch, wenn es um neue Technologien geht in Logistik und Supply Chain, auf eure Dienstleister? Oder sagt ihr, nee, das ist uns so wichtig, das nehmen wir in die eigene Hand und wir steuern das ganz, ganz aktiv?
Mittlerweile bin ich ja weitergezogen von Automotive Richtung Sensorik und Automation. Firma Peplan Fuchs. Da haben wir in der Tat einen eigenen Bereich innerhalb der Supply Chain gegründet. Also bin ja verantwortlich für den Einkauf, Supply Chain Planung und die Logistik. Und innerhalb dieses komplexen Gebilde habe ich für mich entschieden, dass ich einen eigenen Bereich brauche, was Digitalisierung und Innovation für die Firma Peplan Fuchs im Bereich Supply Chain nach vorne treibt.
Wow, siehst du, guck mal. Ja, okay, sehr und, schön.
I like.
Diese Abteilung, die habe ich jetzt, weil ich im Rahmen von Reorganisation dann halt, hat am 1. April gestartet, ist gerade dabei, so finden dann halt, sag ich mal, dass man mit Startups Themen erarbeitet, macht die weltweite Rollout von IT-Systemen, unter anderem Planungssystemen und Co., wo wir dann halt die gesamte Innovationen und die Digitalisierung Themen dann halt für die Firma dann halt bündeln wollen. Es ist mittlerweile eine Truppe von ca. 16, 18 Mann, die nichts anderes macht, außer die Bündelung dieser Themen und Innovationen für die Supply Chain mit den Partnern im System dann halt nach vorne zu bringen.
Wie hast du das intern argumentiert, dass ihr so eine Gruppe braucht? Weil ist das schwierig messbar, beziehungsweise erstmal zu sagen, 10 Leute oder 18 Leute, die bringen Umsatz X, das ist ja erstmal sehr zeitverzögert, bis die wirklich einen Effizienz oder ein Ergebnis bringen.
Und das ist in der Tat ein Investment erstmal, was man tätigen muss, bevor ich überhaupt die ersten Ergebnisse sehe. Es gab schon die ersten Ansätze, wo man in den Bereichen solche Funktionen hatte. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Bündelung, sodass dann halt Teams dann halt cross-funktional zusammenarbeiten können.
Sehr gut.
Aber auch nicht nur rein Logistik-Themen nach vorne treiben, sondern der Logistik-Projekt-Ingenieur macht auch Einkaufsthemen, wo er dann halt für die Einkaufsoptimierungsthemen dann halt auch eine passende KI sucht, aber zugleich auch mal Logistikeinheiten aufbaut. Und mit diesem Erfahrungsaustausch innerhalb eines Teams, was von verschiedenen Gebeten kommt, darin sehe ich jetzt wirklich eine super Entwicklung, rein jetzt innerhalb der letzten Monate. Und wollen auch dann halt diese Themen jetzt nach vorne bringen. Also auf der Agenda steht zum Beispiel die aktive Ansprache von Startup-Unternehmen, die uns unterstützen, dann halt Next-Gen-Supply-Chain-Organisation oder innovative Produkte dann halt, sage ich mal, ins Leben zu rufen.
Willst du das ganz, ganz offen machen? Startups sprecht uns an oder sagst du, wir haben hier die 3, 4, 5 Challenges oder Aufgaben oder Probleme? Liebe Startups, habt ihr eine Lösung dafür? Also wie rum
willst du es? Wir gehen da gezielt hin, haben schon die ersten Gespräche mit Universitäten angefangen, wo wir gute Kontakte haben, aber auch mit den Firmen Fraunhofer und Co., wo ich selber mit noch tätig bin bei Fraunhofer in Magdeburg, wo wir da auch für die Industrie 4.0 Themen dann halt, sage ich mal, einige Fachgebiete bearbeiten. Und da sind wir sehr speziell unterwegs und wollen dann halt nach dem Pull-System auch die Themen zu uns ranziehen.
Sehr gut.
Und mit den Partnern Themen nach vorne bringen.
Was sind die größten Widerstände, die du bisher erleben konntest? Jetzt ist es relativ frisch, du sagst im April gegründet, also ist jetzt in diesem Jahr erst gegründet. Aber gibt es schon so ein paar Learnings, wo du sagen wir so, oh, hatte ich unterschätzt, da gibt es doch größere Widerstände, als ich dachte. Weil du bist ja mit einer bestimmten Vision reingegangen. Du bist ja wahrscheinlich reingekommen, bist auch nicht so lange bei Peplan Fuchs, ein paar Jahre, also jetzt noch nicht 10, 20 Jahre, sondern relativ frisch, bist mit einer Vision reingegangen und hast dann welche Widerstände kennengelernt?
Im Rahmen der Reorganisation habe ich diese Thematik auch von vornherein platziert, wo ich gesagt habe, okay, das ist die Lösung, ein Enabler, um überhaupt, sage ich mal, die Supply Chain Performance nach vorne zu bringen. Um ehrlich zu sein, habe ich bis jetzt kaum Widerstände erlebt. Natürlich könnte ich bisher nicht belegen, halt, wie viel Millionen Euro Savings hat so eine Organisation gebracht, eher wie investieren. Und diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich investiere in Menschen, in Systeme, perfekt, die innerhalb von, sag ich mal, 2-3 Jahren halt die ersten Erfolge zeigen. Das ist eine Mindset, wo ich auch dann halt Unterstützung von der Konzernleitung, die auch vom Vorstand bekommen habe. Und das wurde mit einer breiten Mehrheit getragen, also ja, dass wir so ein Thema dann halt einführen.
Mega cool.
Parallel hat auch die Abteilung dann halt, sagen wir mal, eine der schwierigsten Projekte bekommen, die derzeit so läuft, wo wir weltweit eine Planungssysteme ausrollen. Und damit können sie schon die ersten Expertise, Exzellenz dann halt zeigen, dass es Sinn macht, auch solche Themen zentral zu gestalten. Und damit können sie sich auch eine gewisse Credits dann halt sich erarbeiten und wachsen dann halt mit den Herausforderungen. Weil letztendlich das, was wir dann halt im Rahmen solche Projekte lernen, können wir auch als innovative Produkte dann halt mit nach vorne bringen.
Ist das Team dann auch verantwortlich, mit existierenden Partnern Innovationen voranzutreiben? Oder ist da wirklich auch der Fokus, wie es eben schon mal gefallen ist, auf neuen, frischen, jungen Startups und Ideen? Oder sagt man auch, ja, wir sprechen auch mit den großen etablierten Playern, von denen ja auch Innovationen kommen können?
Wir sprechen mit allen, ja, weil letztendlich die Größeren haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz wie halt der kleine Consulting-Unternehmen, ein Startup, der mutiger ist, der neue Wege gehen kann, aber auch auf einzeln fokussiert, gecustomized Lösungen für eine tragbare Kostensituation halt herstellen kann. Ich denke, ein Mix ist entscheidend, dass man halt einen Mix findet, wo man Erfahrung mit ja, jüngeren Teams, die dann halt auch andere Wege gehen, andere Analyse fahren können und flexibler dann halt einzusetzen sind. Ich ja, glaube, dieser Mix macht es aus.
Ich finde das großartig. Vor allem von den großen etablierten Playern kriegst du oft gezeigt, was nicht geht oder was schon mal nicht funktioniert hat. Und von den kleinen Wilden kriegst du eher aufgezeigt, was sein könnte, was noch vielleicht an Möglichkeiten bestünde.
Ja. Ja. Ja, zugleich hast du natürlich jetzt die Situation, dass viele Startups nicht auf sehr, sehr stabilen Füßen stehen. Es kann sein, dass irgendwie die Hälfte der Partner, die dein Team da gerade anspricht, irgendwie in einem Jahr nicht mehr da ist. So, und mit der Situation musst du ja auch umgehen. Und wenn du mit einem etablierten Partner arbeitest, dann weißt du in jedem Fall, dass er nächstes Jahr noch da ist. Auch wenn er vielleicht nicht so wild und verrückt und so innovativ ist, aber du hast eine gewisse Stabilität. Das muss man auch gegeneinander abwägen.
Ne? Absolut. Und Startups sind übrigens auch bei Nebeneffekt eine tolle Möglichkeit, Menschen für das eigene Unternehmen zu finden. Weil du natürlich dann wirklich Menschen hast, die wirklich echt bereit sind, mal die Ärmel hoch und durch. Und das sind oft, dass du sagst, dein Startup hat jetzt nicht funktioniert. Hast du vielleicht Lust, bei uns direkt zu arbeiten?
Ja. Habt ihr, was ich nicht ganz verstanden habe, dieses Team, was du da aufgebaut hast, hast du die rekrutiert aus existierenden Mitarbeitern im Unternehmen oder hast du die frisch von außen reingeholt und aufgebaut?
Ich habe erstmal auf die Ressourcen zurückgegriffen, die dann halt da waren, mhm, und vor allem dann halt talentiert für diese neuen Themen brannten. Also sprich,
schön.
Mhm. Waren Ingenieure, jüngere Ingenieure, die Themen dann halt selektiv für gewisse Bereiche gemacht haben, um diese zusammenzubringen, diese Team dann halt wachsen zu sehen, mit wirklich teilweise großartigen Challenges dann halt die zu beauftragen. Das war dann halt einer der Themen, die ich früh genug dann halt nach kurzer Zeit dann gesehen habe. Interessant ist, an meinem ersten Arbeitstag bei Pepl & Fuchs gab es eine Veranstaltung, wo 3 Kollegen von 3 verschiedenen Bereichen halt diese Thema Digitalisierung für Pepl & Fuchs dann halt irgendwo vorgestellt haben. Ja. Und ab diesem Tag wusste ich, okay, die Thematik wird auch vom Vorstand unterstützt, damals Dr. Kegel, mittlerweile haben wir einen neuen Vorstand, wo Digitalisierung dann halt auch auf der Agenda Pepl & Fuchs ganz oben steht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie könnte man Digitalisierung mit Innovation zusammenbringen, weil wir haben schon viele digitale Tools gehabt, aber sind ja auch bekannt für Automation und da wollte ich halt aus dem Mix Digitalisierung und Automation dann halt auch für die Supply Chain was Neues gründen, aber mit erfahrenen Kollegen, die schon das in irgendeiner Form gemacht haben und wissen, ich bin ja relativ neu, dann brauche ich immer erfahrene Leute, die dann halt auch die Unternehmung kennen, um auch Themen nach vorne zu bringen. Deswegen habe ich da erstmal auf...
Gib noch mal ein Gefühl dafür, wie groß ist das Unternehmen, damit wir wissen, wie viele Mitarbeiter sind da unterwegs?
Ja, derzeit sind wir ca. 6.500, mhm, roundabout. Mhm. Und in der Supply Chain, in meinem Bereich Logistik, Planung, Einkauf, ca. 450, 500,
okay, ja,
je nach...
Ja. Ja. Gibt es dann neben Peaks eurem Innovationsbereich noch andere Innovationsbereiche im Unternehmen oder seid ihr der Innovationsbereich?
Wir sind der für die Supply Chain. Und übergeordnet, Gott sei Dank, wurde gerade auch ein Digital Innovation Officer, der dann die Digitalisierung auf einer Konzernebene macht. Und da machen wir gerade dieses Schulterschluss, wo dann halt nicht nur die Supply Chain so eine eigene Agenda hat, sondern halt auch mit der Gesamtunternehmung, um letztendlich in all die Themen Digitalisierung, aber auch Innovation für die Industrie nach vorne zu treiben, aber auch für uns.
Oft auch ein Thema, wenn Innovation sehr singulär einzeln betrachtet wird und nirgendwo verzahnt ist, dann ist es schönes Marketing, aber geht meistens nicht weiter. Ja.
Genau. Und ich sehe das für mich als Enabler für die Kernprozesse innerhalb der Supply Chain.
Ja, das klingt für mich so wahnsinnig plausibel. Ich würde gerne mal eine Meinung hören, die das so ein bisschen in Frage stellt, ob das woanders auch funktionieren könnte. Es gibt garantiert in anderen Unternehmen ganz andere Voraussetzungen, andere Situationen, andere Widerstände, über die möchte ich ganz gerne mal ein bisschen mehr hören. Gerne auch von dir.
Das war eine schöne Einleitung, weil genau das hatte ich jetzt auch, ist mir so gekommen, die ganzen letzten Beiträge. Es sind ein paar interessante Themen angeschnitten worden. Das eine war das Thema Vorleistung. Ja, also ich komme von Merck in Darmstadt. Bin allerdings mehr chemieorientiert, weil wir werden auch sehr stark mit Pharma verbunden, aber tatsächlich eher in den Chemiesparten unterwegs seit vielen, vielen Jahren und auch in der Logistik seit längerem. Und da hatten wir jetzt zwei Dinge. Einmal das Thema Vorleistung. Das muss einfach auch gewollt sein und nicht gleich den Business Case zu errechnen. Dann die Rolle des Logistikers, die natürlich in einem forschenden und produzierenden Unternehmen wie bei uns schon auch sehr zäh sein kann. Ja, wir arbeiten intensivst mit Startups. Also wir haben auch Coworking Spaces in unserem Innovationszentrum am Campus, wo forschende Bereiche, Verfahrensentwicklung, IT sehr stark mit Startups arbeiten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich war lange auch in der zentralen Logistik, ob bei den Ausschreibungen der Tender, ob dort auch die Dinge abgefragt werden. Ja? Und als du vorhin das Wort RFID gesagt hast, das stimmt. Vor Jahrzehnten ging es darum, dass zu viele Tankpaletten auf dem Standort stehen und keiner weiß genau, wann sie zuletzt gebucht wurden. Die haben bis heute noch keine RFID-Tag. Ja. Das ist so das Thema Widerstände oder auch im eigenen Haus, gerade forschungs- und produktionsorientiert für die Logistik. Aber ich will noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar bin ich im VCI schon seit längerem aktiv und wir haben dort das Thema Zulaufsteuerung, der Begriff ist eben auch schon mal gefallen, wo wir mit verschiedenen Unternehmen einfach vorangehen wollen und wir haben auch Partner beim immer Teilnehmer des BGL mit am Tisch sitzen, einfach Slot-Management, Nutzung von Daten aus der Maut beispielsweise, Zulaufsteuerung, um einfach die Torabwicklung zu automatisieren. Und da sind wir, ich sag mal, gefühlt seit 10, 15 Jahren kommen wir über Ansätze einfach nicht hinaus. Wir haben, wie gesagt, Spediteure mit am Tisch, die dann auch sagen, ja, aber dann fahre ich in Leverkusen ans Tor, und vor mir ist wieder irgendwas schiefgelaufen, ja, und dann falle ich da wieder hinten raus. Und das sind so Themen, wo man mit kleinen Wins, wo man einfach sagt, jetzt haben wir eine Torabwicklung, die automatisch ist, jetzt haben wir papierlos, jetzt muss der Fahrer nicht aussteigen. Und das sind Dinge, das sind so Startpunkte. Und da glaube ich auch wieder, dass die Logistik da oft zu leise ist, ja, dass man sich da einfach auch besser vermarkten muss und sagt, hier, komm doch mal her, schau dir doch mal das Tor an, wie das hier funktioniert. Das kann doch bei uns auch funktionieren. Wir müssen in eine Vorleistung gehen, aber eben nicht gleich den Business Case da zu rechnen.
Ja. Ich fand eben diesen Kommentar von Abdi so spannend, dass er sagte, er hat sein Team sozusagen angefeuert oder damit auch motiviert, irgendwie so eine neue Einheit zu gründen und Innovationen mal richtig zu leben und so weiter. Das ist auch mega spannend. Das ist doch wie so eine Art, wie so ein frischer Wind, den du da reinbringst.
Ich finde das beneidenswert. Also genau so stelle ich mir das vor. So müssten das noch viel mehr Unternehmen, glaube ich, machen. Und gerade wenn du Innovation auf Sohle 27 im Unternehmen irgendwo verbuddelst, dass es nicht visible ist im Unternehmen, dann bringt es halt auch nichts. Sondern möglichst hoch, und wenn ihr, was du gerade sagtest vorhin auch, der gesamte Geschäftsführer, die gesamte Geschäftsführung gesagt hat, wir wollen das haben, wir unterstützen das, wir wissen, dass Innovation auch mal nicht funktionieren kann, aber trotzdem diesen Weg gehen. Das ist die beste Kultur, die du auch im Unternehmen dann zeigen kannst. Weil ihr werdet Dinge haben, die nicht funktionieren. Ihr werdet Dinge haben, die lange brauchen, bis sie irgendwas abwerfen an Ergebnis. Aber wenn ihr genau jetzt schon in strategischen Projekten involviert seid, wenn ihr die richtige Kommunikation habt und was du vorhin auch sagtest, du hast Leute genommen, die schon lange da sind, die den Laden kennen, die Sachen zusammenbringen, die etabliert sind. Das sind nicht irgendwelche neuen Menschen, die wir gerade eingestellt haben, weil auch das ist super gefährlich. Wenn du einen Innovationsbereich gründest mit lauter neuen Menschen, die den Laden gar nicht kennen, hat der einen schweren Stand im Unternehmen. Aber wenn du Menschen hast, die den Laden kennen, die ansprechbar sind und dann sollen die so ein Thema treiben, hast du es viel einfacher, dann auch die Mittel und Wege zu steuern. Und auch was du gerade von Merck sagtest, es gibt natürlich tausend tolle Beispiele, die einfach man nur nutzen muss, wenn man sie zusammenbringt. Und jeder Mitarbeiter eines Unternehmens hat gute Ideen, sieht Dinge. Aber wenn die nicht wissen, wo ich diese Idee hinbringen kann oder soll, ist das Thema mit den Paletten, was du gerade sagtest, zum Thema Identifikation. Da gibt es ja, weiß nicht, wie viele Kühe da schon durchs Dorf getrieben worden sind. Vielleicht ein einfaches Beispiel, weil jetzt oft das Thema Fraunhofer kam. Da gibt es ein kurioses Thema, was wir beim Fraunhofer IML in Dortmund mal auch gesehen haben. Euro-Flachpalette kennt ihr ja alle, die normale Holzpalette. Und wir haben da auch mit RFID, mit Beacon, mit Sensorik, mit Video, mit was auch immer du irgendwo eine Palette verfolgen willst. Und was die jetzt eigentlich erfunden haben, ist eine Pille-Palle-Einfachkamera, die einfach die Palette, den Holzklotz von der Palette beim Vorbeilaufen fotografiert oder praktisch das Video davon aufnimmt. Weil die Holzpalette ist ein Naturprodukt und damit ist jede Palette dieser Welt eindeutig. Und du liest praktisch den Fingerabdruck des Holzklotz mit einer Palette, mit einer Kamera, die ein paar hundert Euro kostet. Und die Palette fährt vorbei. Die Palette kenne ich, gestern war sie Hamburg, heute ist sie München. Und das nur, weil du den Fingerabdruck der Palette gelesen hast. Also so. Und da macht AI Sinn, weil du musst natürlich so ein System trainieren. Aber das sind so einfache Dinge, um deine Pooling-Systeme dann auch zu steuern.
Ist eigentlich jetzt ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt, wenn ich mit so einem Projekt, so wie Abdi es gerade beschrieben hat, wenn ich jetzt in meinem Konzern, in meinem Unternehmen so eine Innovationseinheit im Logistik-Supply-Chain-Bereich starten will? Ist jetzt aktuell eine gute Zeit dafür oder ein schlechter Zeitpunkt? Weil es gibt Sparprogramme, Situation ist in allen Häusern angespannt, es gibt Entlastungsprogramme, es gibt Fachkräftemangel, ich habe ein zweifeliges Budget, ich habe nicht die Leute. Ist es ein guter Zeitpunkt, das anzustoßen oder schlechter?
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich sage, es gibt nie den Falschen. Also das zu tun ist immer wichtig. Also ich glaube, die Katastrophe wäre es, überhaupt nichts zu tun und sich Neuerungen komplett zu verschließen. Und gerade wenn man sagt, es geht wirtschaftsmäßig nach unten, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um genau solche Programme auch mit zu zünden.
Gut, der andere Weg ist, ich suche bewusst Logistikdienstleister, Partner aus, die da besonders affin sind, die besonders fit sind im Zusammenarbeiten
mit. Da, ich muss ja nicht alles selbst erfinden. Ich muss nicht alles bei mir im Unternehmen haben, aber ich muss dann das richtige Netzwerk an Partnern und Möglichkeiten haben, das zusammenzubringen. Und auch im Unternehmen, die wieder die Kultur oder die Möglichkeit haben, sowas mal zu probieren und zu tun. Und das ist in Zeiten, gerade wenn wir auf einem absteigenden Ast irgendwo volkswirtschaftlich irgendwo auch sind, umso mehr müsste man eigentlich da rein tun, um genau dann Schwung zu holen, wenn es dann wieder besser wird. Du hast viele Innovationsbereiche sind, wenn es wirtschaftlich super läuft in Unternehmen, dann baut man einen riesen Innovationsbereich, macht ganz tolle Marketing und Trendanalysen und Trendberichte. Ja, aber es ist oft nicht Substanz dahinter, um das wirklich zu verankern. Wenn ein Innovationsbereich in wirtschaftlich angespannten Zeiten funktioniert, dann hat er sich sozusagen die Schulterklappen verdient, um dann auch später noch viel, viel stärker wirken zu können. Aber eigentlich müssen wir genau diese Zeiten, wenn es ein bisschen härter ist, genau dann nutzen, um auch mal unser Geschäftsmodell zu überdenken. Und dann brauchst du genau Menschen, die sagen, wie drehe ich denn das jetzt mal? Vielleicht als Einzel, es gibt eine schöne Kreativitätstechnik, die genau auch das ein bisschen so ist. Wenn du Leute hast, die lange im Unternehmen sind, mit denen machst du so einen Mini-Workshop und sagst einfach, ihr seid jetzt alle gefeuert, wir machen jetzt ein sogenanntes Wargame, also so ein Kriegsspiel, was ein bisschen makaber ist. Aber du sagst, ihr seid jetzt alle gefeuert, ihr gründet morgen eure eigene Firma und wollt uns, weil wir haben euch ja gerade rausgeschmissen, so richtig wehtun. Und wenn du Leute hast, die 15, 20 Jahre in deiner Firma waren und du sagst, du bist jetzt morgen draußen und du sollst jetzt uns wehtun, die haben sehr viel Energie und sehr viel Kreativität, plötzlich genau zu wissen, wo du Angriffspunkte hast in deinem Unternehmen, wo du praktisch rein, wo die sofort reingehen würden. Ich würde ein Geschäftsmodell aufmachen mit einer Firma, die genau das tut, weil die genau wissen, da haben wir eine Schwachstelle. Und da musst du natürlich nicht aufhören mit dem Workshop, sondern dann genau gesagt, ich habe jetzt die Schwachstelle gefunden und die Schwachstelle gefunden. Wie können wir das jetzt nutzen für uns, um dort stärker zu werden? Weil Menschen aus dem Unternehmen, die wissen ganz genau, wo ich Schwachstellen habe. Aber wenn du sie nicht zu Wort kommen lässt und wenn du sie nicht zeigst oder denen die Möglichkeit gibst, was dagegen zu tun, dann werden die Dienste nach Vorschrift machen.
Ja.
Deswegen ist das wirklich viel ein Thema. Du hast das Wissen eigentlich im Unternehmen. Berater machen per se nichts anderes. Die stellen die richtigen Fragen an die richtigen Menschen, haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und auch ein Innovationsbereich muss die Möglichkeit haben, Probleme zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen, gehört zu werden und das möglichst schnell nach oben zu bringen, um daraus was zu machen. Aber wenn diese Wege nicht klar sind oder keiner weiß, wo ich meine tolle Idee, die ich eigentlich habe, ist das, warum machen wir das denn nicht? Wenn da kein Gegenstück ist, wird es schwer.
Hm. Wenn wir mal zurück auf das Thema KI, was jetzt ja auch schon mal als Stichwort gefallen ist, als Buzzword sozusagen. Ist das ein Beispiel dafür, für eine Technologie, die irgendwie auf der Suche ist nach einem Mehrwert, nach einem Nutzen? Stürzen sich alle gerade auf solche Projekte, weil es gerade heiß ist?
Ja, und natürlich haben wir durch ChatGPT alle gelernt, wie einfach das auch ist und was ich damit alles machen kann. Deswegen ist aber gleichzeitig auch dann wichtig, ein bisschen so einen Verhaltenskodex im Unternehmen zu haben, wo machen wir das, wo machen wir das nicht. Was heißt denn das eigentlich? Ängste zu nehmen, da einfach mal ranzugehen, eigene Cloud-Systeme, Copilot, was auch immer, entsprechende Umgebungen zu machen, wo ich auch mal Daten vom Unternehmen reingeben kann, aber die dann auch sicher sind. Also nicht jetzt irgendwie den letzten Unternehmensbericht oder letzten Kundenzahlen bei ChatGPT hochladen. Da muss man halt auch informieren, was passiert dann, wenn ich das tue. Klar. Und dieses Wissen zu informieren, ist ja wichtig. Aber KI und diese ganzen Systeme, man braucht eine Mini-Agenda fürs Unternehmen. Wofür wollen wir das nutzen? geben wir einen Chatbot an die Kunden frei, dass die Kundenkommunikation direkt mit so einem Chatbot schon ist? Oder wofür nutzen wir es? Und viel ist in dem Logistik-Supply Chain. Du siehst beim Thema Tourenoptimierung, Routenoptimierung, Zulaufsteuerung, Bestandsmanagement, da macht das mega Sinn. Da kannst du ganz viel heute schon über Algorithmen, über Analysen, wenn du die Daten hast, entsprechend optimieren. In der Kundenkommunikation wäre ich noch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Immer denn, wenn es Richtung Empathie, Richtung Menschen miteinander, Richtung ich verstehe jemanden, da wird es schwierig. Wenn ich ein stupides Abarbeiten von Checklisten habe, Fehleraufnahme, mega gut. Auch zum Thema Reparaturaufnahmen, Schadensdokumentation, Versicherungsthemen, dann in meiner Sprache. Ich spreche es halt Türkisch oder Taiwanesisch, was auch immer. Dann ist es natürlich super gut, das zu übersetzen und dort KI auch zu nutzen. Und beim Sustainability kam vorhin ganz kurz mal, was ja auch gerade so ein bisschen so auf dem Abstellgleis gerade gefühlt ein bisschen ist. Aber auch Thema Sustainability. Der beste Sustainability und einfachste Sustainability-Hebel, den wir gerade haben, ist AI. Weil ich durch eine Routen- und Tourenoptimierung von Fahrzeugen statt 1000 Fahrzeuge nur noch 950 Fahrzeuge rausschicken muss, die das Gleiche schaffen. Das heißt, ich habe nicht 50 Fahrzeuge von Diesel auf Elektro oder Wasserstoff geswitcht, sondern ich habe sie gar nicht mehr rausschicken müssen. Und das ist einer der größten Sustainability-Hebel, den ich habe, AI.
Gut, aber Routenoptimierung, die Algorithmen gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja, aber jetzt sind sie praktisch Echtzeit. Wir haben sie in wirklich lernende Systeme und auch mit Kundendaten. Es gibt da sehr, sehr viele Variablen, wo wirklich viele Systeme das noch gar nicht geschafft haben in der Vergangenheit. Und da stützt uns schon auch das Thema Echtzeitoptimierung, Routenoptimierung. Das bringt mehr als vorher.
Abdi, darf ich mal fragen, wie ihr mit dem Thema KI umgeht? Ist das nochmal so ein Spezialfall? Seht ihr da besonders großes Potenzial drin? Gibt es da nochmal eine extra Abteilung? Weil das Verständnis muss ja auch da sein. Man muss ja auch verfolgen, wie schnell sich so eine Technologie weiterentwickelt. Und es gibt wahrscheinlich aktuell keine Technologie, die sich schneller entwickelt als KI. Deswegen ist es vielleicht nochmal ein Sonderthema bei euch. Oder wie seht ihr das?
Es wird auch innerhalb dieses Digitalisierungs- und Innovationsteams, innerhalb des Supply Chains, sich das angeschaut. Vor allem sehen wir da gute Möglichkeiten, halt den Einkaufsmarkt besser zu analysieren. Und da sind wir gerade auf der Suche nach passenden Tools, wo wir gezielt nach Technologien suchen, die den Markt so bedienen, für uns jetzt neue Märkte, Preisvergleich zu machen, alle manuelle Arbeiten dann halt so mit zu reduzieren. Und da suchen wir passend, sage ich mal, nach Lösungen auf dem Markt. Natürlich wollen wir das Ganze challengen mit Leuten, die Planungserfahrung haben, die Einkaufserfahrung haben. Und wenn wir erst dann halt sehen, okay, das bringt wirklich was, dann wollen wir auch so eine Technologie dann halt implementieren. Wie schon vorhin von dir gesagt, viele sind derzeit mit Passwörtern, mit Marketingfolien unterwegs und haben auch gesehen, die ersten Gespräche, dass dort dann halt auch für uns bis jetzt keine vernünftigen Lösungen dabei waren. Wir suchen natürlich dann halt, sagen wir, gezielte Themen jetzt gerade für den Supply Chain, weil das dann halt aus dem Logistik, Einkauf und Planung besteht, jeweils dann halt passend für den Bereich, für die Prozesse dann halt KI-Lösungen.
Aber es ist super, wenn ihr eure Themen dann möglichst genau beschreiben könnt, dessen, was ihr braucht, weil dann findest du genau auch die richtigen Startups dafür.
Teilweise bringen ja auch die Lösungspartner im Bereich Planung Ansätze von KI-Tools mit, inwieweit es dann halt, sagen wir, End-to-End-KI ist eine andere Frage, aber da sind schon dann halt teilweise, wen da schon innerhalb der Planungssoftware schon KI-Lösungen verwendet. Und das machen wir uns auch so nutzen.
Ihr lebt ja häufig eine Situation, die war ein bisschen so vor ein paar Jahren, als diese digitalen Speditionen auf einmal aufkamen. Oh ja. Wo irgendwelche jungen Gründer meinten, hey, komm, was ihr da mit Ballaststoff und Papier macht, wenn das erstmal alles digital wird, dann pass mal auf. Und das waren halt zum Teil Leute, die sich in der Branche gar nicht auskannten, die einfach nur die Technologie drüber stolpern wollen. So. Da haben wir alle Erfahrungen gemacht, wie gut das funktioniert hat. Kann ich mir vorstellen, dass in der KI sowas Ähnliches stattfindet, wo jetzt die neuen Gründer mit dem tollsten KI-Modell in die Ecke kommen, aber die Branche gar nicht verstehen und deshalb damit vor die Wand fahren. Da kann man sich schnell verbrennen. Erlebt ihr das häufig? Gibt es so Beispiele? Erleben wir dasselbe da nochmal und vielleicht noch in wesentlich größerer, eklatanterer Form, als wir es bei den digitalen Speditionen erlebt haben?
Da wir vorher schon Gates eingeschaltet haben, die genauer sich in die Technologien anschauen, wird es bei uns nicht so weit kommen, dass wir blind einfach Systeme einführen. Und ich glaube, das ist halt sehr entscheidend, dass man auch erfahrene Ingenieure, Kollegen, Planer dann halt, sage ich mal, genau mit diesen Aufgaben beauftragt, die passende, beste Lösung zu finden. Wie gesagt, da sind viele Unternehmen mit Lösungen unterwegs, die noch gewisse Reifegrad noch nicht erreicht haben, sondern eher dann halt mit einem das
ausprobieren. Ich mag, wie diplomatisch du das formulierst, genau.
Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Thema Reifegrad, weil manchmal ist eine Technologie einfach noch zu früh. Aber du musst es auf dem Radar behalten, weil das kann nächstes Jahr schon wieder oder in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, Sachen, die wir früher vielleicht einfach mal abmoderiert haben, weil passt nicht, das ist nicht für immer, dass das nicht passt. Das kann auch passieren, dass das morgen umso besser passt.
Ja, und ich persönlich sehe in KI wirklich halt eine der Top-Innovationen, die wir die letzten 100 Jahre überhaupt realisiert haben, ja, nach den Industrialisierungsstufen, ja. Und KI ist die nächste, wo wir dann halt auch mit viel Besseres realisieren können. Natürlich, damit werden ja auch viele manuelle Prozesse reduziert, die in irgendeiner Form zwar die Prozesse optimieren, systematischer machen, auf der anderen Seite halt auch alles, was sich dann halt wiederholt, dann halt in irgendeiner Form abgebaut wird. Und das ist dann halt die Kehrseite der Medaille, weil letztendlich sind da auch dann halt Menschen von betroffen, die die wiederholenden Tätigkeiten halt nicht mehr morgen dann wahrnehmen können.
Ja, ist das Bewusstsein, du hast jetzt ein Team aufgebaut, was für Innovation zuständig ist, was, und jetzt kommen Innovationen, die theoretisch viele Leute überflüssig machen könnten, sowohl Blue-Collar als auch White-Collar-Leute. Ist das Bewusstsein bei den Leuten, die das, diese Projekte vorantreiben, ist das da, ist da eine Angst da, ist da irgendwie ein Gewissensfragen oder geht man da irgendwie mit offenem Visier einfach voller Enthusiasmus in das, was da neu kommt?
Ich ermutige meine Leute im Rahmen von wirklich Dialog 1:1 mit allen, die in meinem Team sind, wo ich dann sage, das Wesentliche, um so einen Prozess dann halt erfolgreich für sich selbst, aber auch für die Unternehmung zu gestalten, ist dann halt die Weiterentwicklung mit dem neuen System, neuen Technologien. Und dazu gehört dann halt eine KI. Das heißt, da müsste ich in der Lage sein, Systeme oder Lösungen eines Systems oder Empfehlungen von Systemen bewerten zu können. Und dafür muss ich dann halt zumindest vom Intellekt her so weit sein, dass ich halt das beurteilen kann, was mir ein System vorschlägt. KI ist ja nichts anderes wie letztendlich künstliche Intelligenz, was der Mensch auch besitzt, nur halt in einem Umfang, wo er dann halt mit dieser Leistung, die er zur Verfügung hat vom Rechenpower, viel schneller, vielleicht viel, viel detaillierter halt etwas erarbeiten kann. Aber die Menschen muss man halt so weit entwickeln, dass sie in der Lage sind, diesen Schritt mitzugehen, verstehen zu können und die vorgeschlagene Empfehlung als Szenario für gutheißen oder aber auch sagen, nein, mit so einer Entscheidung gehe ich nicht mit. Ich möchte noch eine Runde drehen und gegebenenfalls für die Unternehmung andere Entscheidungen treffen. Und da müssen wir halt die Menschen mitnehmen, entwickeln, aber auch die Systeme zulassen, die das ermöglichen.
Ich finde das großartig, was du sagst, weil ich finde auch, wir reden immer dafür, KI wird Tausende von Jobs vernichten. Ich glaube eher, wir werden nicht von der KI ersetzt, sondern wir werden von einem Menschen ersetzt, der die KI besser versteht als wir. Also es geht eher darum, Menschen zu befähigen, KI ordentlich zu können, zu verstehen, zu beurteilen und dahingehend zu trainieren, unsere Mitarbeiter. Weil wir werden morgen nicht mehr genug Menschen haben. Also wir müssen sowieso Optimierungspotenzial finden und KI kann dabei helfen. Deswegen ist genau die Mitarbeiter da, auf den Weg mitzunehmen.
Und das gehe ich persönlich also sehr aktiv an, wo ich dann dadurch auch versuche, Ängste wegzunehmen, sondern eher Menschen zu motivieren, in die Weiterentwicklung zu investieren. Und wir als Unternehmen haben die Verantwortung auch, dann halt diesen Weg dann halt mit den Mitarbeitern zu gestalten.
Sehr gut.
Erik, ich muss gerade sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich heute eingeladen habe, weil das hat das ganze Gespräch heute in Richtung Innovation gelenkt. Das war ja eigentlich auch mal sehr, sehr erfrischend. Und Abdi, ich bin sehr, sehr, ich habe da ein bisschen so ins Wespennest gestochen. Ich habe dich einfach angesprochen. Ich wusste gar nicht, was du im Hintergrund alles treibst. Und deine Innovationseinheit war mir gar nicht so bewusst. Deswegen super, dass wir diese Story mal an die Oberfläche geholt haben. Und ich glaube, wir sehen uns vielleicht noch ein oder andere Mal im Podcast wieder. Ich glaube, da ist noch mehr zu besprechen. Aber vielen Dank erstmal in die Runde für diese tolle Diskussion. Ich schaue auf die Uhr. Es ist immer so ein bisschen begrenzt, was man in so einem Podcast machen kann. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf die Zeit nach dem Podcast, wenn die Mikrofone aus sind und wir gleich an der Bar und über ein Häppchen zu essen nochmal die Diskussion weiterführen können. Vielen, vielen Dank für alle, die teilgenommen haben oder auch alle nur, die zugehört haben und fürs Hiersein. Jetzt freue ich mich auf einen kleinen Drink mit euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.